1 am Vormittag mit Andreas Maurer.
Na, haben Sie beim WM-Spiel gestern auch in die Fußballchöre mit eingestimmt oder einen der spanischen WM-Songs gegrölt? Zumindest gemütlich von der Couch aus? Wenn ja, dann sind Sie nicht allein. Solche Chöre gab es schon in der Antike im Circus Maximus, also auf Latein. Damals haben die begeisterten Massen auch schon ihre Lieblinge lautstark angefeuert. Vielleicht gehören Sie aber zu jenen, die kein einziges Match schauen. Dann passt dieser Barocksong wahrscheinlich besser. Okay, ein bisschen habe ich geschwindelt, denn auch Bach gehört zur Fußballmusik. Was der Barockmeister mit den Gröhlchören im Stadion zu tun hat, das erfahren Sie in etwa 40 Minuten im Musikradio-Kolleg. Vor dem Anpfiff wird's aber erstmal tierisch.
Radio-Kolleg.
Schon für Aristoteles war der Mensch ein Zoon Politikon, ein politisches Tier. So wie auch Bienen und Ameisen konnte der Mensch für den griechischen Philosophen gar nicht anders als Staaten zu bilden und sein soziales Zusammenleben zu regeln. Vielleicht haben sich auch deshalb menschliche Gemeinschaften, Gesellschaften und Staaten quer durch die Geschichte gern mit Tieren geschmückt. Über diese politischen Tiere geht's gleich hier im Radiokolleg. Ebenso auf dem Programm Menopause, Reset des Lebens sowie Fußball und Musik. Und selbst Nicht-Fußballfans wissen das, ein Adler schmückt das Wappen der Republik Österreich. Aber auch andere Tiere sind im Lauf der Geschichte in der Politik immer wieder zu Ehren gekommen. Ameise, Biene oder Schwein. Neue Denkansätze im Verhältnis von Mensch und Tier. Eine Radiokolleg-Reihe von Richard Brehm, der seine Erkundungstour durch die politische Zoologie ganz beschaulich in einer kleinen Ortschaft vor den Toren Wiens beginnt.
Wir sind da draußen bei unseren Freilandschweinen. Das sind ungefähr 50 Stück, hauptsächlich von einer alten Rasse Schwäbisch Hellisch, mal Durock.
Der Biobauer Vinzenz Harbich steht vor der Weide, auf der er seine Schweine hält. Und zwar Tag und Nacht und das ganze Jahr über.
Wir haben da ungefähr 2 Hektar Weide zur Verfügung. Der vordere Teil ist mit einer Sule und im mittleren Teil ist eine Hütte, wo sie sich alle in der Nacht zurückziehen können und auch wenn es windiger ist oder so. Und der hinterste Teil ist dann, man sieht es, es leuchtet so grün hervor. Da ist eigentlich die Weide, also wo sie selber grasen können.
Die Weide gehört zum Biohof Harbich, den Vinzenz Harbich gemeinsam mit seiner Frau Julia führt. Auch wenn alles sehr familiär wirkt und es auch einen Abhofverkauf gibt. Es handelt sich hier nicht um einen kleinen, idyllischen Bauernhof. Gerade der Viehbestand ist für österreichische Verhältnisse überdurchschnittlich groß. Auch über 100 Rinder gehören dazu, die ebenfalls im Freien bzw. im Winter in einem offenen Laufstall gehalten werden. Für das meiste Aufsehen sorgen hier aber die Schweine, die herumlaufen oder öfter noch herumliegen, mit großem Genuss durch einen kleinen Naturpool waten oder ein ausgedehntes Schlammbad darin nehmen. Ins Auge stechen auch viele große Erdlöcher, die von den Schweinern in den Boden gebuddelt wurden.
Das Augenscheinlichste ist von einem Schwein ist eben der lange Rüssel und vorne ist so eine harte Knorpelscheibe, sozusagen der Stecker sozusagen. Und ja, und mit diesem Rüssel können die eigentlich hervorragend die Erde, sofern es halt weich ist und nicht so trocken wie jetzt, können sie das richtig durchackern. Also die, wenn es wirklich weich ist, dann lässt das Schwein den Rüssel in die Erde runter und geht einfach mit dem Rüssel unterirdisch vorwärts sozusagen. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann ist, also zumindest für mich persönlich, wäre das schwierig, wieder die Schweine im Stall zu halten, weil, ja, weil die einfach gern wühlen und weil das einfach ihr ureigenstes Verhalten ist, dass sie eben unter der Erde auch was suchen.
Der Biohof Harbich vor den Toren von Wien ist so, wie es sich immer mehr Menschen und Konsumenten wünschen. Die Tiere hier leben artgerecht und fühlen sich auch sichtlich wohl. Die übliche Praxis in den allermeisten Betrieben sieht anders aus. Je größer und industrialisierter ein Betrieb ist, desto weniger artgerecht werden die Tiere zumeist gehalten. Das ist auch das Thema des Romans Tierreich von Jean-Baptiste Delameau, der vor kurzem erschienen ist und der die Lebensumstände einer Familie von Schweinezüchtern quer durch das 20. Jahrhundert beschreibt. Am Beginn des Romans sind noch die Menschen selbst die armen Schweine, weil sie mit ihrer Schweinezucht kaum über die Runden kommen. Doch je effizienter und ökonomischer der Rohstoff Tier im Lauf der Jahrzehnte und im Lauf des Romans ausgebeutet werden kann, desto mehr steigt auch der Wohlstand der Viehzüchter. Zu Lasten der Schweine.
Die Schweine pissen und scheißen den ganzen Tag in der Enge der Buchten, in denen sie sich kaum bewegen können und so gezwungen sind, an Ort und Stelle unter sich zu machen, in ihren Exkrementen zu warten, sich darin auszustrecken, sich darin zu wälzen, bis der Urin, der schallend aus den Scheiden und Vorhäuten spritzt, den verklumpten Kot, die ausgeschiedenen Haufen aufweicht und alles zu einem Schlamm zusammenläuft, in dem sie umherstapfen und reflexartig mit ihren verstörten und nutzlosen Rüsseln wühlen.
This beautiful creature must die. This beautiful creature must die.
Schweine als Indikatoren gesellschaftlicher Zustände und Missstände. Schweine als Politikum und Schweine als Symbol für politische Veränderung. All das findet sich auch im Buch Schwein und Zeit, das der Wiener Philosoph Fahim Amir vor kurzem veröffentlicht hat. Er schreibt darin über allerlei Tiere und das, was sie darstellen und tun. Vom Migrieren übers Kolonisieren bis zum Revoltieren. Ein Hauptaugenmerk Amirs gilt dabei den Schweinen. Etwa im Zusammenhang mit sozialen Unruhen in New York in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 100.000 Menschen lebten damals in der aufstrebenden Metropole.
Und gleichzeitig 20.000 zumeist freilaufende Schweine. Die wurden meistens gehalten von jeweils den neuen Migrationsströmen, irisch, afroamerikanisch aus dem Süden oder auch alleinstehende Frauen, weil Schweine es ermöglichten, eine Subsistenzökonomie zu betreiben, die einen von den Schwankungen des Arbeitsmarktes und anderer Ressourcen frei hielt. Zugleich erfüllten die Schweine aber auch eine hygienische Rolle. Zu diesem Zeitpunkt wurde Sauberkeit, urbane Sauberkeit, nicht als Frage der kommunalen Stadtverwaltung gesehen, sondern Dienstboten haben das Gebiet vor dem Haus gereinigt. Dort, wo es keine gab, haben Schweine diese Funktion erfüllt.
Doch je mehr New York wuchs und je enger die einzelnen Stadtviertel dabei zusammenwuchsen, desto mehr wurden die Schweine von den Autoritäten als Problem angesehen.
Weil man hatte das Gefühl, dass die ein Indikator sind für Slum-Bedingungen, aber gleichzeitig auch eine Art Unzivilisiertheit darstellen. Und zugleich repräsentierte das Schwein für die gehobenen Schichten beide Aspekte des Proletariats, das dabei war, sozusagen aus der Gischt der Geschichte zu entsteigen. Nämlich das nie ganz domestizierte Schwein, das relativ schnell auch verwildern kann, repräsentierte in den Augen der Macht und zunehmend dann später auch von den Plebejern und Plebejerinnen selbst beide Aspekte des Proletariats. Einerseits als lebendige Entität, als Arbeitskraft oder Fleisch geht es nicht ohne sie in dem System. Zugleich sind sie auch nie ganz domestiziert.
Der Konflikt rund um die Schweinehaltung in den Arbeiter- und Armenvierteln von New York kulminierte schließlich in den sogenannten Hog Riots, den Schweinekrawallen. Eigene Polizeieinheiten versuchten die herumlungernden und herumlaufenden Schweine zu beschlagnahmen, wogegen sich Widerstand der Einwohnerschaft regte und woraufhin Unruhen ausbrachen. Worüber wiederum viele, vor allem besser gestellte New Yorker, die Nase rümpften. Sie schimpften damals über die schweinische Multitude, die schweinische Menge.
Und damit meinte man ungeordnete Haufen von Menschen und Tieren, die Probleme machten. Dieser Begriff geht zurück auf Edmund Burke, den Vordenker oder Vater des politischen Konservatismus, der in seiner Kritik der Französischen Revolution wenige Jahre zuvor die revoltierenden und revolutionären Massen der Französischen Revolution als schweinische Multitude bezeichnet hatte, die alles Wertvolle, alles Zivilisierte unter ihren Hufen zertrampeln würde. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass die Betroffenen diese abwertend gemeinte Bezeichnung für sich ergriffen, weil sie in diesem Ausdruck auch erkannten, wie sie selbst von oben gesehen werden. Primitiv, ungeordnet, näher bei der Tierwelt, renitent. Aber anstatt sozusagen sich davon treffen zu lassen, drehten sie das um und trugen es Fahne vor sich her. Es wurden ganz viele Zeitschriften, Volksbildungseinrichtungen und so weiter gegründet. Eine ganze Kultur entstand darum, wo man sich mit den Schweinen solidarisierte und auch das Proletariat und die Plebejerinnen und die politisch Aktiven sich selbst als Teil der schweinischen Multitude fassten.
Schweine spielten auch eine zentrale Rolle bei der Geburt der industriellen Fleischproduktion und der modernen Fabrik. Vor allem in Chicago, der Stadt der Schlachthöfe und zentraler Umschlagplatz der Fleischindustrie, experimentierte man im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mit Möglichkeiten der Mechanisierung und Automatisierung. Die Tiere sollten dabei in Tötungsmaschinen getrieben und ihre Körper nach der Tötung rein maschinell weiterverarbeitet werden. Doch die Tiere leisteten dabei zu viel Widerstand. Und auch ihre toten Körper waren zu unterschiedlich, um sie nach Norm und Schema zerlegen zu können.
Weil es nicht möglich war, das lebendige Tier und dann das tote Tier, und auch heute kann man Tiere nicht durch Roboter zerlegen. Bis heute ist es eine Arbeit, die einen hohen Grad an manueller Arbeit, menschlicher Arbeit erfordert. Nachdem es also nicht gelungen war, das lebendige Tier und dann das tote Tier in die Mechanisierung quasi einzuspannen, wurde die involvierte menschliche Arbeitskraft zur Maschine. Der vertikale Schlachthof entstand, die Tiere wurden nach oben getrieben, getötet von Menschen. An der Decke war eine Schiene dort aufgehängt und entlang mit Hilfe ihres eigenen Körpergewichts durch alle Stationen des vertikalen Schlachthofs nach unten gezogen. Und an jeder Station stand dann wieder ein Arbeiter, der etwas Bestimmtes mit dem Tier gemacht hat. Das ist der Prototyp der modernen Fabrik. Diese Anlagen wurden Disassembly Line genannt, Zerlegeband. Und Henry Ford hat genau diese Anlagen besucht, und das kann man ja auch in seiner Biografie nachlesen, war davon stark inspiriert. Und seine Techniker nahmen das Zerlegeband, diese Schiene von der Decke, montierten sie auf den Boden. Aus der Disassembly Line wurde die Assembly Line, aus dem Zerlegeband wurde das Fließband.
Das Fließband als Sinnbild für Wirtschaft und Gesellschaft hat längst ausgedient. Heutzutage orientiert man sich lieber an Vorbildern aus der Natur. In Mode ist da beispielsweise der Bienenschwarm. Doch auch die emsigen und so nützlichen und beliebten Bienen waren im Laufe der Zeit immer wieder einem Bedeutungswandel unterworfen. Der belgische Dichter und Naturforscher Maurice Maeterlinck etwa schrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem bahnbrechenden Werk »Das Leben der Bienen«:
Die Biene ist in noch höherem Maße als die Ameise vor allem Massenwesen. Im Bienenstock gilt das Individuum nichts. Es ist nur ein unbedeutendes Stück, ein beflügeltes Organ seiner Art. Sein ganzes Leben erschöpft sich in der totalen Aufopferung für das ewige Dasein in der Vielzahl.
Ganz anders die Sichtweise des amerikanischen Verhaltensbiologen Thomas D. Seeley, der 2010 ein Buch über die Bienendemokratie veröffentlichte. Aufbauend unter anderem auf den Arbeiten des österreichischen Bienenforschers Karl von Frisch, der den Bienentanz als Mittel der Kommunikation bei den Bienen entdeckt hatte, kam Seeley zu dem Schluss, dass bei den Bienen der Wahl des bestmöglich geeigneten Nistplatzes jeweils ein kollektiver Diskussions- und Konsensfindungsprozess vorausgeht, eben Demokratie. Dass sich die Bienen allerdings nur sehr bedingt als Botschafter einer demokratischen und liberalen Gesellschaftsordnung eignen, diese Erfahrung musste unlängst eine Kultursendung im deutschen Fernsehen machen. Sie hatte auf der Online-Kurznachrichtenplattform Twitter forsch verkündet:
Bienen können uns lehren, wie ein funktionierendes Gemeinwesen entsteht.
Woraufhin ein kleiner Proteststurm losbrach, mit empörten Einwänden wie:
Bienenvölker funktionieren nach dem Führerprinzip. Wächterbienen am Eingang stechen alle ab, die nicht zum Volk gehören. Wenn die Nahrung knapp wird, räubern Bienen bei anderen Völkern. Was genau sollten wir uns da abschauen?
Ein Autor, der gerade diese autoritären und kriegerischen Züge des Bienenstaats besonders schätzte, war Ernst Jünger. Hochdekorierter Soldat im Ersten Weltkrieg, Schriftsteller und Zoologe. Mit einem besonderen Faible für die Insektenkunde. In seinem 1932 veröffentlichten Werk »Der Arbeiter« versuchte Jünger, Faschismus, Bolschewismus und einen alle politischen Lager überbrückenden Technokratismus miteinander zu verschmelzen und einen Staat zu entwerfen, der unverkennbar insektenhafte Züge trug. Jünger wollte damit aber keine Zukunftsvision liefern, sondern vielmehr eine Gegenwart beschreiben, die für ihn bereits deutlich insektenhaft war. Auch optisch erkennbar, etwa am Frontsoldaten mit der Gasmaske oder dem Hochofenarbeiter im Ganzkörper-Schutzanzug. Jünger schwärmte daher in seinem Arbeiter auch ganz explizit von
»ameisenartig im Banne des Werkes lebenden Gemeinschaften«
und
»ameisenartigen Kolonnen, deren Vorwärtsbewegung nicht mehr dem Belieben, sondern einer automatischen Disziplin unterworfen ist.«
Insekten schwebten auch dem mit Ernst Jünger eng befreundeten Staatsrechtler Karl Schmidt als Ideal vor. In seinem 1938 erschienenen Buch »Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes« findet sich eine Fußnote, in der Schmidt auf den damals führenden Insektenforscher Karl Escherich Bezug nahm. Der 1934 in einer Rektoratsrede Termiten- und Ameisenstaaten zum Vorbild für den nationalsozialistischen Staat erklärt hatte, weil in ihnen das Kollektiv beispielhaft über das Individuum obsiegt habe.
Für bestimmte Theorien oder auch Schriftsteller ist das sozusagen das Problem die Individualität und wie kann ich das lösen durch insektenartige Organisationen, also so würden das Jünger machen und Schmidt und so weiter. Dann hat man eine schöne Gesellschaft, wo keiner mehr stört, das läuft dann rund.
Sagt der deutsche Medien- und Kulturwissenschaftler Nils Werber. Werber hat sich eingehend mit Tieren als Sinnbild für politische Ordnungen beschäftigt und in seinem Buch »Ameisengesellschaften« auch die Faszination nachgezeichnet, die vor allem im frühen 20. Jahrhundert von staatenbildenden Insekten wie Bienen, Termiten und Ameisen auf die politische Philosophie und Gesellschaftstheorie ausgegangen ist. Während die Insektenkunde in Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren in ein totalitäres Fahrwasser geriet, wurde in den USA zur selben Zeit ohne Ideologie und rein wissenschaftlich weitergeforscht. Unter anderem vom Biologen William Morton Wheeler, der 1928 in Harvard Konzept und Begriff des Superorganismus entwickelte.
Da ist eigentlich schon die Vorstellung, dass also sozusagen nicht nur die einzelne Ameise ist ein Organismus, sondern man muss die ganze Ameisengesellschaft auch als einen Organismus vorstellen, als eine Entität, die selbst evoluiert, die handelt, die agiert, die Ziele verfolgt. Und zwar ohne, dass diese Handlungsziele sozusagen den einzelnen Ameisen, den einzelnen Organismen bekannt sind. Also das ist eigentlich die Grundidee von Wheeler und die übernimmt er aus der Soziologie. Weil auch die Soziologen dieser Zeit sind überzeugt, also zum Beispiel Max Weber, aber auch Durkheim und andere, sie sind überzeugt, dass man sozusagen die Funktionsweise einer Gesellschaft nicht aus der Rationalität der einzelnen Menschen deduzieren kann, sondern dass es da etwas Ganzes gibt, was mehr ist als die Summe der Teile.
Bereits den Bienenpoeten Maurice Maeterlinck hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die Frage umgetrieben, wie die Entscheidungsfindung und Steuerung in einem Bienenstock denn nun genau funktioniert. Während andere darüber spekulierten, dass vielleicht die Fühler der Bienen als eine Art Antennen dienen, mit denen sie funkartige Befehle einer Zentralstelle entgegennehmen, lag für Maeterlinck die Antwort auf die Frage nach dem Steuerungsprinzip bei den Bienen woanders, nämlich in einem kollektiven Geist des Bienenstocks. Wieder aufgenommen hat diese Idee und Formulierung Mitte der 1990er Jahre Kevin Kelly, Mitbegründer der Zeitschrift Wired. Die Zeitschrift war in den 1990er Jahren so etwas wie das Zentralorgan der entstehenden Internetkultur und Kevin Kelly so etwas wie ihr Vordenker und Prophet. In einem Buch mit dem Titel Out of Control, das Ende der Kontrolle, sagte er damals eine biologische Wende in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft voraus und auch einen neuen Geist des Bienenstocks, der im und durch das Internet entstehen würde und den Kelly in Anlehnung an Maeterlinck Hivemind nannte.
Bei Kelly gibt es eigentlich eine andere Tradition, die aber genauso wichtig ist. Also so ähnlich wie man Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt, den Menschen als eine Art komplexes System von Nervenbahnen zu verstehen, aus dem dann der Verstand oder die Selbstbeobachtung oder die Vernunft emergiert. Genauso schaut man auch auf die Gesellschaft. Also was passiert eigentlich, wenn die ganze Welt verknüpft ist von Telegraphenlinien, von Telefonverbindungen, von Nachrichten- und Kommunikationswegen? Entsteht da nicht eine Weltgesellschaft?
Die Gesellschaft als riesiger digitaler Bienenstock. Dieser Vision von Kevin Kelly stellten ein paar Jahre später, zur Jahrtausendwende, der amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Hart und der italienische Philosoph Antonio Negri ein anderes Sinnbild und Vorbild aus dem Tierreich entgegen. Den Ameisenhaufen, der vor lauter Vielheiten nur so wuselt und der sich auf gleichsam anarcho-kommunistische Art ständig selbst organisiert.
Auch Hart und Negri lesen ja Entomologen und übernehmen da das neueste Zeug, also was man um 2000 weiß, also die Ameisen als völlig sozusagen anarchistisches Kollektiv, was eben sich selbst organisiert und so weiter. Und da kriegen die natürlich sozusagen jetzt ein Vorbild in der Natur, was sie in ihre ganze Metaphorik hineinschreiben und auch zur Legitimation verwenden. Also der Verweis auf die Schwarmorganisation der sozialen Insekten plausibilisiert die Gesellschaftsutopie der Multitude.
Dass sich anhand von Ameisenhaufen tatsächlich Abläufe auch in der menschlichen Gesellschaft studieren lassen, das zeigt aktuell die Algorithmusforschung. Wenn Ihnen Ihr Online-Buchhändler Bücher vorschlägt, die andere gekauft haben, denen Bücher gefallen, die auch Sie gekauft haben, dann folgt er damit Algorithmen aus der Ameisenforschung, der sogenannten Ant-Colony-Optimization.
Die entomologische Forschung, die wird am Ende des 20. Jahrhunderts auch immer stärker zu einer Forschung über Algorithmen und über Modellierungen, die man mit Programmen macht und sozusagen genau das, was Ameisen machen, dass sie ohne zentrale Entscheidungsinstanz sich selber organisieren und sozusagen evolutionär erfolgreiche Entscheidungen treffen. Genau das versucht man zu kopieren und in Algorithmen einzuschreiben.
Die Algorithmen aus der Ameisenforschung zeigen, dass Tiere auch heute noch als Vorbild taugen, wenn es um Anregungen für das Zusammenleben von Menschen geht. Auch wenn das heutzutage oft auf subtile und nicht immer gleich bemerkbare Art geschieht.
Karl Schmidt hat angemerkt in seinem Buch zum Leviathan, dass im Grunde jede Tierfabel eine politische Theorie enthält. Und je nachdem, an welche Fabel man denkt, etwa von La Fontaine oder von Aesop, hat man sozusagen eine bestimmte Erzählung über politische Machtverhältnisse und auch eine bestimmte Anthropologie. Also der Mensch als Schaf ist etwas anderes als der Mensch als Wolf.
Eine Tierfabel, die sich bei beiden großen Fabelerzählern, Aesop und La Fontaine, findet, ist die von der Ameise und der Heuschrecke. Der Stoff über den Konflikt zwischen hedonistischen Heuschrecken und arbeitsamen und vorausplanenden Ameisen wurde Ende der 1990er Jahre unter dem Titel A Bug's Life, das große Krabbeln, auch als Animationsfilm adaptiert.
Leute, lasst uns noch eine Runde bestellen, weil wir hier bleiben werden. Yo! Wie konnte ich bloß daran denken, auf die Ameiseninsel zurückzukehren? Ich meine, wir sind gerade erst hier angekommen und es gibt genug Futter, um uns durch den Winter zu bringen.
Politisch hochbrisant wird das dann, wenn man sich den Film anschaut und sieht, dass die Grashüpfer als Mexikaner dargestellt sind, die unter einem Sombrero leben und die Ameisen im Grunde gute US-Bürger sind. Wenn man heute den Film sehen würde, würde man, glaube ich, sofort an Trumps Mauer denken und an die politische Ökonomie des Populismus. Aber man sieht sehr, sehr gut, dass es in diesem Film schon darum geht, wie kann ich eigentlich eine Grenze schützen? Was soll über diese Grenze zirkulieren? Gelder und Waren, wer hat Kontrolle, wer ist der Souverän? I will build this wall, das könnte man eigentlich vor dem Hintergrund dieses Films auch schon sagen. Im Film ist es ein riesiger Graben und es geht darum zu verhindern, dass die mexikanischen Grashüpfer wie eine Invasion von Kriminellen und Dieben sozusagen in die guten alten USA hinüberkommen und die ausrauben.
Richard Brehm über das vielschichtige und wechselvolle Verhältnis von Mensch und Tier. Im vierten und letzten Teil geht es morgen um technische Tiere und Tiere der Zukunft. Und damit zu einer ganz anderen Form des Wandels. Durchschnittlich nehmen Frauen ab der Menopause jedes Jahr mindestens 1 Kilo zu, wenn sie nicht durch sorgsame Ernährung und mehr Bewegung gegensteuern. Außerdem kommt es zum rapiden Abbau von Knochensubstanz, der gefürchteten Osteoporose. Doch es gibt mittlerweile gute Möglichkeiten, gegenzusteuern. Am Beginn des dritten Teils ihrer Serie greift Sabine Nicolai daher noch einmal das Thema auf, mit dem ihre Reihe Menopause – Reset des Lebens gestern geendet hat. Die Veränderung der Schleimhäute durch das Fehlen der weiblichen Hormone.